Radioaktiv Spätlese, das Seniorenmagazin.
Von Senioren, aber nicht nur für Senioren.
Immer sonntags um 18 Uhr. Hören Sie doch mal rein.
Hallo, hier ist wieder Radioaktiv mit dem Seniorenmagazin Spätlese. Durch die kommende Stunde begleiten Sie diesmal Christiane Meyer
und Manfred Arendt. Wir starten noch einmal mit Mascha Kalecko in die heutige Sendung, und zwar mit einem nachdenklichen Lenz-Gedicht. In der vergangenen Woche fand in Lüchte die Demenzwoche statt. Wir reichen heute noch einen besonderen Buchtipp zu diesem Thema nach. Einen Reisetipp hat unser Redakteur Jens-Peter Groth für uns in petto. Er berichtet von einer Parkreise. Außerdem erfahren Sie, wie Sie nebenwirkungsfrei etwas gegen Entzündungen im Körper tun können. Mit Gewohnheiten beschäftigt sich diesmal unser Ostpreuße vom Dienst, Manfred Arendt. Und mit dem Bielefelder Schauspieler und Sänger Gustav Peter Wöhler sprechen wir über seine beiden Leidenschaften. Zu guter Letzt stellen wir Ihnen noch unser Geburtstagskind des Monats vor. Wir wünschen gute Unterhaltung.
Ein verspieltes Frühlingsgedicht floss der 1907 im damaligen Österreich-Ungarn geborenen Dichterin Mascha Kalecko aus der Feder. Rezitiert wird das nachdenkliche Lenz-Gedicht von Jürgen Schormann.
Die Heckenrose greift nicht zum Kalender, um festzustellen, wann der Lenz beginnt. Die Schwalben finden Heim in ihre Länder. Ihr Reiseführer ist der Maienwind. Der kleinste Käfer rüstet sich im Grase und weiß auch ohne Weckeruhr Bescheid. Die Frösche kommen pünktlich in Ekstase und auch die Schmetterlinge sind bereit. Im Stalle blöken neugeborene Schafe und junge Entlein tummeln sich im Bach. Die Welt erwacht aus ihrem Winterschlafe, ganz ohne Kompass oder Almanach. Ein Badehöschen flattert von der Stange. Es riecht nach Maitrank, Bohnenwachs und Zimt. Die Kaffeegärten rüsten zum Empfange. Der Lenz beginnt. Es dauert ziemlich lange, bis ihn das Menschenherz zur Kenntnis nimmt und Blüten treibt, sofern das Datum stimmt.
Frühling, 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 er klingt aus jedem Wald. Frühling, 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 die Küche bleibt heute kalt. Die Stadt erblüht in Grün, man kann schon vor Grün nichts mehr sehen. Die Ämter wachen, die Baustellen lachen und Stühle erblinden, das kommt von den Linden. Frühling, 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 rauscht es in Kiez und Mark. Frühling, 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 es lebe der Frühlingstag. In den Kneipen spielt man nicht mal, man findet einander jetzt toll. Es wird täglich heller, die Kopfdenken schneller, Touristen erstarren vor Spatzen und Starren. Es juckt in der Nase, es rammelt im Gase, der Himmel verwandelt sich blau in blau. Fortuna kommt wieder, die Bahn fährt auch wieder, es ist einfach nicht mehr so grau. Frühling, 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 ertönt's aus jedem Park. Frühling, 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 was noch lebt, das fühlt sich stark. Ist das Wetter auch noch ein Graus, man zieht sich zum Ausgehen aus und setzt wieder Zeichen zum Umgang mit Weibchen in hautengen Hosen und röhrenden Posen. Frühling, 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 die Stadt ist wie erwacht. Frühling, 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 irgendetwas ist vollbracht. In den Buden stinkt es nach Grill, nach Couscous, Falafel und Dill. Jede Bank, jede Tonne besetzt für die Sonne, man freut sich im Stillen und trägt schwarze Brillen. Die Straßen zerplatzen, die Kids ziehen Fratzen, man sitzt wieder lachend im Stau. Es ist Frühling, 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 das begreift mittlerweile jede Sau. Fällt der Strom auch manchmal noch aus, ist doch wurscht, man will nur hinaus. Die Leute sind netter, vielleicht etwas fetter, der Winter war hart und Herder stieg aus. Die Säfte ersteigen, wir brechen das Schweigen, die Stadt hat mal wieder so etwas wie Charme. Brüder und Schwestern, man darf wieder lästern und nimmt sich ganz gern in den Arm. Frühling, 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 schreit's wie aus Waldeshorn. Frühling, 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 und es beginnt wieder alles von vorn.
Circa 1,3 Millionen Menschen in Deutschland sind an Demenz erkrankt. Und die Zukunftsprognosen sehen düster aus. Bis zum Jahr 2050 wird sich die Zahl der Erkrankungen verdoppeln. Betroffen sind aber nicht nur die Patienten, sondern auch deren Angehörige. Barbara Keifenheim, Kultur- und Sozialanthropologin aus Berlin, ist eine davon. Ihre Mutter erkrankte an Alzheimer und starb 2014. Keifenheim hat darüber ein Tagebuch verfasst.
Also ich habe die letzten 15 Monate meiner Mutter beschrieben, aber auch mit sehr viel Rückblicken auf ihr Leben, auf die beginnende Krankheit. Also es ist so ein Zeithopper entstanden auch. Das Schreiben hat mir erlaubt, von dem erschreckenden Tagesgeschehen ein bisschen zurückzutreten und mich nicht von den Verschlechterungsschüben von Tag zu Tag erdrücken zu lassen. Und daraus entstand eher ein Bestreben, Beobachtungen zu bündeln und daraus Fragen zu entwickeln und die Beobachtung neu auszurichten. Also es hat erlaubt, eine Distanz herzustellen zu dem Tagesgeschehen.
Im Entschwinden so nah. Ein Alzheimer-Tagebuch ist der Titel des 2015 im Herder Verlag erschienenen Buches. Barbara Keifenheim beschreibt darin erstaunlich sachlich ihre Beobachtungen und Erlebnisse. Trotz des dramatischen Verlaufs dieser Krankheit hat sie auch positive Erfahrungen gemacht.
Natürlich ist es einmal das Entschwinden der vertrauten Person, die ja dann letztendlich auch physisch entschwindet, weil sie stirbt. Das Nah bezieht sich auf meine Beziehung zu meiner Mutter, zu der ich zeitlebens ein sehr ambivalentes Verhältnis hatte. Und in dieser Endphase der Krankheit sind wir uns emotional so nah gekommen. Das war also eigentlich dann auch ein sehr schönes Erlebnis, dass wir uns neu entdecken konnten, dass wir ein Nähegefühl entwickeln konnten.
Der Umgang mit einem an Demenz erkrankten Menschen ist besonders für die Angehörigen schwer und bisweilen auch schwer zu ertragen. Barbara Keifenheim hat während der letzten 15 Monate, die sie ihre Mutter begleitete, Wege gefunden, mit der Krankheit umzugehen.
Also sie hat ja ganz von außen betrachtet unsinnige Reaktionen manchmal gezeigt. Und ich habe versucht, so praktisch mit einer spielerischen Unbefangenheit, wie es eher auch Kinder haben, rauszuspüren, was ist denn der Grund, dass sie jetzt so reagiert. Zum Beispiel, als sie vergessen hatte, dass man die Buchseiten umblättert, um im Text voranzukommen, das hatte sie vergessen. Dann war es logisch für sie, die Blätter auszureißen, um im Buch vorwärts zu kommen. Und dadurch konnte auch sehr viel Humor zwischen uns entstehen. Wir haben dann gelacht und wenn ich das richtige Wort dann fand, um sie zu beruhigen, dann war das beglückend auch für mich.
Barbara Keifenheim hat Romanistik, Geschichte, Psychologie und Ethnologie studiert. Sie machte ethnologische Filmdokumentationen im Amazonasgebiet und in China. Ihr Buch »Im Entschwinden so nah, ein Alzheimer-Tagebuch« ist im Herder Verlag erschienen.
Jens-Peter Groth hat an einer sehr interessanten Tour in die goldene Stadt Prag teilgenommen. Seinen Erlebnisbericht hören Sie nun.
Eine viertägige Tour in die goldene Stadt Prag, das ist doch ein verlockendes Ziel. Wir starten den Bustrip mit 55 anderen Touristen an einem Donnerstagmorgen. Die Tour dauert rund 7 Stunden plus 2 halbstündige Pausen. Am Nachmittag erreichen wir unser Ziel und beziehen die Hotelzimmer im Bereich Prag 1. Uns gefällt die Ruhe in unserem Zimmer und wir genießen Frühstück und Dinner in recht guter Qualität. Die Stadtführung beginnt im Zentrum von Prag am nächsten Morgen. Unsere Gruppe wird von einer Tschechin namens Susanna geleitet, die einen sehr guten Job macht. Natürlich starten wir mit dem Gang zur bekannten Karlsbrücke, die Moldau in 12 Bögen überspannt. Tief gestaffelt liegen Kuppeln und Türme. Die imposanteste Kirche des Prager Barocks ist die Niklaskirche. Wir bewegen uns in Richtung Judenviertel, dessen Architektur ein Unikat ist. Da mich Architektur besonders interessiert, betrachte ich auch die Häuser des Geschäftsviertels, in denen unter anderem edle Modemarken angeboten werden. Die Vielfalt der Eindrücke ist hier kaum wiederzugeben. Am Mittag brauchen meine Frau und ich eine Pause, sodass wir ins Hotel zurückkehren. Ich unterschätze die Anstrengung des teilweise steilen Weges nach oben zur Burg und zum Hotel. Erst später wird uns klar, wie einfach es gewesen wäre, mit der Straßenbahn Nummer 22 zurückzufahren. Diese Bahn ist hervorragend organisiert. Alle 5 Minuten kommt eine Bahn vorbei, die man übrigens als 65-plus-Bürger kostenfrei benutzen kann. Die Anzeigetafeln helfen bei der Orientierung und machen deutlich, wo man aussteigen soll. Am Ende des Tages gibt es ein Dinner auf einem Boot auf der Moldau. Zunächst scheint das eine gute Idee zu sein, bloß die Moldau im Dunkeln zu befahren, erscheint mir nicht besonders sinnvoll. Bei Tageslicht würde der Trip mehr Sinn machen. Die Führung am folgenden Tag wird erfreulicherweise wieder durch Susanna geleitet, die uns die Burg, Klöster, Kirchen und Botschaften in der Nähe unseres Hotels zeigt. Mich beeindruckt die deutsche Botschaft, da sie das Gebäude ist, aus dem Bundesaußenminister Genscher 1989 den DDR-Flüchtlingen mitteilte, dass sie in die Bundesrepublik Deutschland ausreisen dürften. Auch wenn die eigene Schulzeit lange zurückliegt, erinnert man sich an den Prager Fenstersturz, der den Beginn des Dreißigjährigen Krieges markierte. Dort wurden 3 Katholiken aus dem Fenster in 16 Meter Tiefe geworfen. Es ist ein Wunder, dass sie diesen Sturz überlebt haben. Dank Susanna kommen wir gerade rechtzeitig zum Wachwechsel an der Burg an. Die vielfältige Tour endet am Mittag, sodass wir dieses Mal die Bahn 22 nutzen, um ins Hotel zurückzukehren. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung. Für den Abend ist eine böhmische Veranstaltung mit Dinner vorgesehen. Ein festlich dekorierter Raum bietet den Hintergrund für eine 2,5-stündige Musikshow mit der Aufforderung, mitzutanzen und mitzusingen. Die Musik ist so laut, dass mir fast die Ohren wegfliegen. Ich ziehe mich in eine Ecke zurück, wo es nicht so laut ist. Auch anderen Gästen ist die Musik zu laut. Schwerhörige haben kein Problem, da sie einfach ihre Hörgeräte ausschalten. Irgendwie ist das schade, denn die Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne geben sich wirklich Mühe, mit schmissiger Musik und tollen Tanzeinlagen die Gäste gut zu unterhalten. Am 4. Tag geht es wieder heimwärts. Wieder werden sinnvolle Pausen eingelegt, der Busfahrer macht einen tollen Job. Dafür wird er durch eine Spendensammlung belohnt. Im Nachhinein finde ich, dass für eine so lange Fahrt, so ökologisch sinnvoll eine Busnutzung auch zu sein scheint, ein 2-tägiger Aufenthalt in einer so wundervollen Stadt zu kurz ist. 1 oder 2 Tage mehr fände ich sinnvoller, um zum Beispiel das Tanzende Haus, den Euro Palace, den Glasbau von Karel Prager oder den Quadrio zu besichtigen. Naja, dann vielleicht beim nächsten Mal.
Ja, das ist die Liechtensteiner Polka, mein Schatz. Polka, mein Schatz. Polka, mein Schatz. Und da bleibt doch kein Liechtensteiner auf seinem Platz. Auf seinem Platz, mein Schatz. Man kann beim Schieben, Schieben, Schieben sich in beide Augen sehen. Man muss sich lieben, lieben, lieben. Und die Liebe, die ist schön. So eine Liechtensteiner Polka, die hat's, die macht Rabatz, mein Schatz. Der alte Herr von Liechtenstein, ja, 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 der konnte nicht alleine sein, nein, nein, nein. Er schickte seine Boten aus, ja, 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 schaut mir nach Musikanten aus und schickte mir ins Haus. Die Musik legte los, da wussten klein und groß, ja. Das ist die Liechtensteiner Polka, mein Schatz, Polka, mein Schatz, Polka, mein Schatz. Da bleibt doch kein Liechtensteiner auf seinem Platz, auf seinem Platz, mein Schatz. Man kann beim Schieben, Schieben, Schieben sich in beide Augen sehen. Man muss sich lieben, lieben, lieben und die Liebe, die ist schön. Oh ja, so eine Liechtensteiner Polka, die hat's. Die macht Rabatz, mein Schatz. Ja, das ist die Liechtensteiner Polka, mein Schatz. Polka, mein Schatz. Polka, mein Schatz. Da bleibt doch kein Liechtensteiner auf seinem Platz.
auf seinem Platz, mein Schatz. Man kann beim Schieben, Schieben, Schieben sich in beide Augen sehen. Man muss sich lieben, lieben, lieben und die Liebe, die scheint. Oh ja, so eine Lichtensteiner Polka, die hat's, die macht Rabatz, mein Schatz.
Nicht nur bei Infekten, sondern auch bei Erkrankungen wie Arthrose, Rheuma, Diabetes oder Gefäßleiden sind im Körper Entzündungsprozesse im Gange. Fast alle der rund 80 bekannten Autoimmunkrankheiten münden in eine chronische Entzündung. Entzündungen können sich auf unterschiedliche Weise ausdrücken. Zwei große Gruppen werden dabei unterschieden, sagt die Ärztinner Gesundheits- und Ernährungsberaterin Cordula Alsdorf.
Das sind einmal die akuten und chronischen Entzündungen, die deutlich sichtbar und spürbar sind, wie zum Beispiel rheumatische Erkrankungen, bei denen Gelenke sich entzünden oder auch mehrere Gelenke gleichzeitig, wie zum Beispiel bei der primär chronischen Polyarthritis. Aber auch andere Entzündungen. Wir kennen den kranken Zahn, der sich entzündet hat und uns arge Beschwerden macht. Oder aber auch bakterielle und viruelle Erkrankungen, wie zum Beispiel der Epstein-Barr-Virus, Herpes-Zoster-Virus. Die zweite große Gruppe sind die sogenannten stillen Entzündungen im Körper, die uns über lange Zeit unbemerkt schon begleiten können, die wir gar nicht so unbedingt sofort wahrnehmen. Also wir fühlen uns vielleicht einfach müde, abgeschlagen, so als hätten wir gar nicht mehr genug Vitalität und wissen nicht so richtig, woran es liegt. Das kann an vielen Erkrankungen sich bemerkbar machen, die dann später chronisch werden, wie zum Beispiel chronische Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, aber auch Erkrankungen des rheumatischen Formkreises, Nervenerkrankungen und so weiter.
Viele dieser Erkrankungen haben ihre Ursache in einem über längere Zeit bestehenden Vitalstoffmangel.
Vitalstoffmangel ist auch in unserer heutigen Zeit, wo wir so viele Lebensmittel zur Verfügung haben, eine der häufigsten Ursachen für ernährungsbedingte Erkrankungen. Die sogenannten Zivilisationserkrankungen, die fast alle von uns irgendwann in irgendeiner Weise leider haben werden, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder wie gesagt die rheumatischen Erkrankungen, Diabetes, Adipositas, also ganz viele aus diesem Bereich fallen alle in die Erkrankungen, die durch unsere heutige Industrieernährung leider erzeugt werden.
Gegensteuern können wir mit antientzündlichen Lebensmitteln. Und da gibt es einiges, was man ernährungstechnisch tun kann, sagt Alsdorf.
Man könnte zum Beispiel auf eine vitalstoffreiche Vollwertkost umstellen, bei der man versucht, jeden Tag so viele lebendige Lebensmittel wie möglich zu sich zu nehmen und so wenig, die vorgefertigte Produkte sind, also von der Nahrungsmittelindustrie für uns schon vorbereitet. Sei es in Form von Konserven oder Fertigprodukten, die man nur noch in die Mikrowelle oder den Backofen zu stellen braucht oder ähnliche Sachen. Denn da sind ja die ganzen Vitalstoffe schon so sehr abgeschwächt, dass sie uns auf Dauer eben nicht genug davon liefern können.
Wer seine Ernährung umstellen will, der brauchte eigentlich nur einige Sachen wegzulassen, die er dann durch andere ersetzt, erklärt Alsdorf.
Das hört sich ganz einfach an, ist eigentlich auch einfach, aber dadurch, dass wir den anderen Weg gewöhnt sind, ist es für uns eine sehr große Art der Umstellung. Wichtig wäre einfach schon mal auf so viel Zucker wie möglich zu verzichten. Also wie oft stecken wir uns was Süßes in den Mund, um uns zu belohnen oder gehen mal eben zum Bäcker und kaufen uns ein leckeres Teilchen. Oder wir trinken auch gerne irgendein Limonadengetränk. Und auch in vielen Fertigprodukten, in Soßen oder Ähnlichem, ist eine große Menge an Zucker enthalten, die wir gar nicht bewusst wahrnehmen. Da müsste man sich dann schon mal ein bisschen kontrollieren und gucken, was kann ich kaufen. Da gebe ich den Tipp, Was ihre Großmutter nicht gekannt hat, das brauchen sie auch nicht zu kaufen, weil die hatten noch die Ernährung, die man selber machen musste. Dann dauert es ein bisschen länger, aber ehrlich gesagt, an Zeit mangelt es meistens nicht. Nur an Ablenkung haben wir mehr als früher. Was man auch weglassen sollte, das sind Eier, auch Milchprodukte. Da kann man gegebenenfalls fettreiche Milchprodukte beibehalten, wie Butter oder Sahne. Alles andere sollte man weglassen, weil das tierische Eiweiß in den Milchprodukten entzündungsfördernd wirkt.
Fleisch und Fisch gehören ebenfalls zu den entzündungsfördernden Lebensmitteln, sagt Alsdorf. Und in die Riege der Weglasser reiße ich natürlich auch Alkohol und Kaffee ein. Entzündungshemmend dagegen wirken bestimmte Kräutertees.
Dazu zähle ich unter anderem den Rotklee, der sehr gute Eigenschaften auch entzündungshemmend hat. Aber auch eine Löwenzahnkur bei rheumatischen Erkrankungen bietet sich mal an. Oder Brennnesseltee, das kann man kurmäßig für einige Wochen trinken.
Auch Fette können entzündungshemmend oder fördernd wirken.
Dann soll man eben auf Fabrikfette verzichten, also gehärtete Fette, wie sie in vielen Produkten verwendet werden. Viele Bäckereiprodukte leider sind mit gehärteten Fetten, aber auch alles, was frittiert wird, wird in gehärtetem Fett frittiert. Da sollte man auf gute native Öle, vor allen Dingen Öle wie Olivenöl, Leinöl, Hanföl zurückgreifen, die eben sehr entzündungshemmend wirken können. Und die Omega-3-Fettsäuren sind dort auch in ausreichender Zahl vorhanden. Da muss man nicht auf den Fisch zurückgreifen, weil der Fisch eben heute doch sehr belastet ist. Viel Fisch kommt ja aus der Fischzucht und die werden leider vollgestopft mit Medikamenten, damit sie unter den Bedingungen überhaupt überleben können. Die sind ja so dicht an dicht, wie es das normalerweise in der Natur gar nicht gibt, und das Wasser ist nicht das Beste.
Entzündungshemmende Lebensmittel wirken vielen Erkrankungen entgegen und sorgen insgesamt für mehr Vitalität. Wir sprachen mit der Ärztin der Gesundheits- und Ernährungsberaterin Cordula Alsdorf.
Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true, sure and true. Seems it never rains in summer California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya, it pours, man, it pours.
Out of self-respect, I'm out of breath. I'm underloved, I'm underfed. I wanna go home.
It never rains in California, but girl, don't they warn ya, it pours, man, it pours.
Don't know which one to take. tell them how you found me. Give me a break. Give me a break. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya? It pours, man, it pours.
Es gibt unliebsame Angewohnheiten, wie zum Beispiel das zu spät kommen. Aber es gibt auch Gewohnheiten, die wir liebgewonnen haben. Wie unterschiedlich ein und dieselbe Sache gesehen und gehandhabt wird, schildert nun unser gebürtiger Ostpreuße Manfred Arendt.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, eine Redensart besagt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das klingt sehr negativ. Schließlich ist der Mensch die Krönung der Schöpfung. Positiv klingt, wenn jemand feststellt, das ist für mich eine liebgewordene Gewohnheit. Dieses geht also ans Herz, an das Zentrum des Menschen. Gehen wir der Sache mit den Gewohnheiten doch mal auf den Grund. Da sagt ein Mensch, das Bohren mit dem Finger in meinem Gesichtserker, wir Ostpreußen nennen das Popeln, ist mir als Gewohnheit lieb geworden. Und er wählt einen Finger aus und beginnt mit einer Bohrung. Die Augen, sie sind geschlossen. Die Mundwinkel, sie kräuseln sich zu einem entzückten Lächeln. So positiv sieht die Gewohnheit für den Verzückten aus. Andere bekommen vor Grausen eine Gänsehaut. Was produziert der Popler? Na, Popel. Was macht er mit dem erbohrten Zeugs? Er rollt sie zwischen den Fingern zu Röllchen. Im ärgsten Fall verspeist er sie. Der entsetzte Betrachter denkt erschauernd daran, dass er oder sie ihn vorher mit Handschlag begrüßt hat. Fazit: Gewohnheiten sind etwas sehr Individuelles. Wie ich auf das Thema Gewohnheiten gekommen bin? Ich habe aus Altersgründen das Autofahren aufgegeben. Ich möchte niemandem im Verkehr in Gefahr bringen. Wenn ich jetzt an einer Tankstelle vorbeikomme, sehe ich mir die Preise für Benzin an. Sind sie gestiegen? Das geht mich jetzt eigentlich einen feuchten Kehricht an. Ich werde doch nicht aus Schadenfreude glotzen? Nach dem Motto, das haben die Autofahrer doch selbst schuld, wenn sie sich in ihre benzinschluckenden Blechkästen zwängen. Nee, so etwas kommt mir nicht in den Sinn. Es geht hier nur um einen gewohnten Reflex, für den ich mich nicht zu schämen brauch. Ja, verehrte Hörerinnen und Hörer, so ist das mit den Gewohnheiten. Da gibt es viele Spielarten.
Man hat sich so viel angewöhnt, dass man sich leider nicht mehr abgewöhnen kann. Man hat sich an den Mann gewöhnt, den man im Spiegel sieht und lacht ihn täglich an. Man hat sich an sein Hirn gewöhnt, an seine Stirn gewöhnt, an sein Talent und fragt sich kaum noch, wie man's früher tat, ob man sich selber sich je abgewöhnen könnt. Man hat sich an die Frau gewöhnt, die sich an sich gewöhnt hat, leider nicht an mich. Man hat sich an den Bau gewöhnt, der seine Welt ausmacht und lässt ihn nie im Stich. Man hat sich an die Zeit gewöhnt, an seinen Neid gewöhnt, als stillen Begleiter und fragt sich kaum noch, wie man's früher tat, wie wird es weitergehen? Denn es geht weiter. Und wenn es nicht mehr weitergeht, wenn nur der Tod noch kommt, was macht man dann? Dann stellt sich raus, das Leben ist so herrlich eingerichtet, dass sich der Mensch leicht an den Tod gewöhnen kann. Und täglich hört man immer wieder Leute stöhnen. Wie hört man auf zu rauchen, wenn man raucht? Man müsste sich das Nicht-Gewöhntsein angewöhnen. Dann hätte man endlich die Gewohnheit, die man braucht.
In unzähligen Serien, Krimis und Spielfilmen hat er mitgewirkt. Ob Tatort, Donna Leon oder der Bulle von Tölz, ob Märchen oder Drama. Gustav Peter Wöhler ist in jedem Genre zu Hause. Obwohl die Liste seiner Fernseh- und Kinoauftritte lang ist, spielt für den gebürtigen Bielefelder gerade das Theater eine große Rolle.
Das Theater ist mir sehr wichtig und ich habe vor allen Dingen in den letzten Jahren auch weniger gedreht. Aber ich nehme mir einfach die Zeit. Also wenn ich ein gutes Theaterangebot bekomme und da ist nichts anderes dazwischen, dann entscheide ich mich für das Theater. Und weil das ist eine Kunstform, die mir sehr liegt. Ich mag das, auf der Bühne zu stehen, Kommunikation mit den Kollegen zu haben, miteinander Dinge zu entwickeln, zu spielen und dann auch noch das Publikum live zu erleben und nicht mit einer Kamera zu agieren.
Als kleiner, dicker Junge wurde Wöhler früher oft gehänselt. Dem ist er aus der Not heraus mit Humor und Clownerie begegnet. Aber auch mit Schicksalsschlägen wie dem Tod seiner Mutter musste er als Kind zurechtkommen.
Also gerade meine Mutter, das war ein sehr großer Schmerz. Und den hat meine Schwester, die 20 Jahre älter ist, wunderbar aufgefangen. Ich meine, sie konnte es so weit auffangen, dass sie mich umsorgt hat und geschützt hat und auch geliebt hat. Aber natürlich ist für ein Kind, das 7 Jahre alt ist, die Mutter der wichtigste Punkt im Leben, die wichtigste Beziehungsperson. Und wenn die plötzlich nicht mehr da ist, dann ist das schon ein großer Schmerz. Und man sucht danach. Und diese Suche, kann ich Ihnen sagen, hat viele Therapien auch gebraucht, um das wieder in den Griff zu bekommen. Aber ich kann sagen, insgesamt hatte ich trotz dieser Verluste, trotz dieser Schmerzen, hatte ich eine glückliche Kindheit.
Besonders glücklich ist Gustav Peter Wöhler, wenn er musiziert. Seit mehr als 16 Jahren wird seine Musik auf die Scheibe gepresst. Musik ist seine große Leidenschaft.
Bei mir war Musik eigentlich der Hauptfaktor. Ich bin eigentlich zum Theater durch die Musik gekommen. Ich habe mich immer für Musik interessiert, von meinen jüngsten Jahren an. Musik war in der Beziehung auch ein großer Trost für mich, also in dieser schweren Zeit durch den Verlust der Eltern. Und da hatte ich mit Musik viel mehr zu tun als mit Theater.
In der Kunst sieht der Wahl-Hamburger und Wahl-Berliner nicht nur für sich selbst ein Lebenselixier.
Also ich behaupte, für jeden Menschen ist die Kunst lebensnotwendig. Ich finde, ohne Kultur, ohne all diese Dinge wie Theater, Film, Musik, bildende Kunst, ist das Leben nicht lebenswert. Also für mich war Kunst sogar lebensrettend. Anders darf ich das gar nicht ausdrücken.
Am 31. Juli wird der umtriebige Künstler bereits Runde 70. Obwohl er immer noch viel unterwegs ist, merkt er auch, dass das Nagetier Zeit sein Werk tut. Angst macht ihm das allerdings nicht.
Ja, das kommt ja irgendwann dazu. Irgendwann kann der Körper nicht mehr. Also ich merke es ja schon bei meinen Knien. Ich habe Arthrose und da kann man nicht mehr so rumhüpfen wie früher. Ich bin früher aber auf der Bühne, habe ich körperlich wahnsinnig viel gemacht und das hat sich sehr reduziert. Und natürlich auch die Reiserei, dieses dauernde in den Zug steigen oder ins Auto steigen und dann wieder dahin und so. Da merke ich mein Alter. Als ich 50 wurde, habe ich Hurra geschrien. Als ich 60 wurde, habe ich gedacht, naja, auch ganz schön. Ich weiß nicht, was mit 70 ist. Aber ich habe keine Angst vorm Alter, nein.
Wir sprachen mit dem Film- und Theaterschauspieler Gustav Peter Wöhler. Und wir hören nun noch Gustav Peter Wöhler mit Die wahren Abenteuer sind im Kopf von 2013. Das Original aus dem Jahr 1976 stammt von André Heller.
Ich wär ein schlechter Kapitän. Die Meridiane sind mein Handwerk nicht. Und trommelt auch der Regen in den Tropen Neuguineas die Mangoblätter wund. Es heißt, am Ende aller Reisen weiß man doch wiederum die Erde rund. Und Abendstern und kleiner Bär sind Feuer in der schwarzen Wiese über meinem Haus. Die wahren Abenteuer sind im Kopf. Und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo. Die wahren Abenteuer sind im Kopf. Und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo. Der Maskenhändler mit der Blutmaschine, der Detektiv der kühlen Worte, das alte Rückwärtskind mit Bakelitperücke, die Schmerzensdienerin des Hokusei. Sie alle sind in meinem Kopf, und sind sie nicht in meinem Kopf, dann sind sie nirgendwo. Sie alle sind in meinem Kopf. Und sind sie nicht in meinem Kopf, dann sind sie nirgendwo.
Kennen Sie den weltberühmten Polarforscher Arvid Fuchs? Der Sohn eines Internisten, der am 26. April 1953 in Bad Bramstedt geboren wurde, ist unser heutiges Geburtstagskind. Gisela Knuth stellt ihn uns vor.
Bereits als Schüler interessiert sich Arvid Fuchs für das Eis und macht später eine Ausbildung bei der Handelsmarine. Nach dem Abbruch eines Studiums für Schiffsbetriebstechnik fährt er beruflich 2 Jahre zur See. In die Arktis führt es ihn das erste Mal 1980, also mit 27 Jahren. Danach begibt er sich jedes Jahr auf abenteuerliche Reisen. Zum Beispiel überquert er in einem Segelboot den Atlantik, schlägt sich 6 Wochen lang auf einer einsamen Insel im Pazifik durch, durchquert Grönland mit einem Hundeschlitten oder umrundet mit einem Faltboot als erster Kap Horn im Winter. 1989 erlangt er international große Aufmerksamkeit, als er mit 8 Mitstreitern zu Fuß mehr als 1000 Kilometer von Nordkanada zum Nordpol läuft, durch klirrende Kälte und treibendes Packeis. Mit dem Extremalpinisten Reinhold Messner durchquerte Arvid Fuchs im Spätherbst 1989 die Antarktis in 92 Tagen aus eigener Kraft und ohne Motorenhilfe bei 20 bis 30 Grad minus. Auf dieser Strecke erreichten sie auch den Südpol. Arvid Fuchs ist nun der erste Mensch, der innerhalb eines Jahres zu Fuß zu beiden Polen gelangt. Mit seinem selbst restaurierten Einmaster-Haikutter Dagmar Owen begibt er sich zusammen mit einer 10- bis 12-köpfigen Crew auf zahlreiche Expeditionen in beide Polarregionen. Oft ist auch seine langjährige Partnerin, die Architektin Brigitte Ellerbrock, mit dabei, die er 2003 heiratet. Die Expeditionen für das Projekt Ocean Change dokumentieren zum Beispiel, wie Klimawandel und Müll die Ozeane verändern. Noch im vergangenen Jahr, also 2025, startet er mit seiner Frau und einer 10-köpfigen Crew zu einer weiteren Klimaexpedition, die durch die Ostsee und Nordsee sowie den östlichen Atlantik führt. Arvid Fuchs hofft, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Klimawandel einen Bewusstseinswandel bei uns Menschen bewirkt. Ab ca. 2004 wird für den Abenteurer der Umweltschutz immer wichtiger. Um Jugendliche auf der ganzen Welt für Klima- und Umweltschutz zu sensibilisieren, lässt er beispielsweise Schulen per Internet an seiner Expedition teilnehmen und gründet das erste Ice Climate Education Camp. Arvid Fuchs ist noch immer ein aktiver Botschafter und Forscher, der sich für den Schutz der Meere einsetzt und die Öffentlichkeit über die Auswirkungen des Klimawandels informiert. Der Polarforscher Fuchs hat seine Expeditionen auch in zahlreichen Büchern festgehalten und ist durch viele Fernsehdokumentationen und Fotoreportagen bekannt. 2017 verlieh ihm Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Verdienstkreuz am Bande. In der Begründung heißt es unter anderem, dass Arvid Fuchs in seiner 40-jährigen Expeditionstätigkeit zu einem über die Grenzen Deutschlands herausragenden Umweltschützer geworden sei. Unser Geburtstagskind ist heute 73 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch, Arvid Fuchs.
There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bow, up down below my bully boys blow.
Soon may the willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
Not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow.
Hoo-ah! Soon may the willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. Handsome side harpooned and fought her, and she dived down below.
Hoo-ah! Soon may the willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
No whales freed, the captain's mane was not of greed, but he belonged to the whaleman's creed. She took the ship in tow.
Soon may the willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
Und nun haben wir noch einen Veranstaltungshinweis für Sie. Am Dienstag, dem 28. April, wird wieder zum Friedhofscafé am Deisterfriedhof in Hameln eingeladen. Der offene Nachmittag unter freiem Himmel bietet Raum für Begegnung, Erinnerungen und gemeinsames Miteinander in entspannter Atmosphäre. Willkommen sind alle Interessierten, unabhängig von ihrer Verbindung zum Friedhof. Treffpunkt für den Austausch bei Kaffee und Kuchen ist die Friedhofskapelle in der Deisterstraße 32 in Hameln. Beginn der kostenfreien Veranstaltung ist um 14.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Hamelner Telefonnummer 202 1344. Wir verabschieden uns von Ihnen wieder einmal mit einem klugen Ausspruch eines ebensolchen Zeitgenossen. Diesmal zitieren wir den 1854 in Dublin geborenen Schriftsteller Oscar Wilde. Die Welt ist eine Bühne, aber das Stück ist schlecht besetzt. Bleiben Sie trotzdem optimistisch. Und natürlich gesund. Das wünschen Ihnen Christiane Meyer
und Manfred Arendt.
Turn your radio on. turn your radio on. Turn your radio on. Everybody is a radio receiver. All you gotta do is listen for the call. Turn your radio on.
Turn your radio.
Turn your radio on.
Turn your radio on.
If you're listening, you will be a believer, leaning on the truth that will never fall. Get in touch with God. Turn your radio on. Turn your radio on. Get in touch with God. Turn your radio on.